Es ist Zeit für unser Tagesevangelium.
Domradio, der tägliche Blick in die Bibel. Ihr Impuls für den Tag.
In dieser Woche ist der Blick in die Heilige Schrift sehr spannend, denn wir telefonieren über den Atlantischen Ozean hinweg und sind jeden Tag verbunden mit Pfarrer Christian Bock. Der ist Gemeindepfarrer in der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Washington und jetzt am Telefon. Eine katholische deutschsprachige Gemeinde am Stadtrand von Washington betreuen Sie. Was genau für eine Gemeinde ist das?
Ich habe im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz die Freude, mich um die German-Speaking Catholic Mission zu kümmern. Es ist eine von den vielen Auslandsgemeinden, die im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz die Seelsorge für die Deutschen in der ganzen Welt wahrnehmen. Wir haben über die ganze Welt verteilt deutsche Gemeinden, die meistens in den Hauptstädten oder Zentren angesiedelt sind. Und meine Gemeinde setzt sich zusammen aus vielen Leuten, die an der deutschen Botschaft arbeiten. Wir haben hier die Weltbank, wir haben ein deutsches historisches Institut, wir haben ein Goethe-Institut, wir haben deutsches Militär hier in Reston, das Oberkommando der deutschen Armee hier in den USA und auch in Kanada. Und wir haben eine deutsche internationale Schule, Washington. Das sind also viele Spielplätze für einen Seelsorger.
Und wahrscheinlich ganz unterschiedliche Menschen, die da zusammenkommen, oder?
Das sind sehr unterschiedliche Menschen, das ist richtig. Dennoch würde ich sagen, in einer Hinsicht ist natürlich etwas zu beachten. Wir haben hier relativ wenig ältere Senioren. Wir haben junge Familien, die mitten im Berufsleben stehen mit ihren Kindern und sehr erfolgreich in ihrem Beruf sind, sei es, dass es sich um Mediziner handelt, die den Weg in die USA angetreten haben, oder Anwälte, die in einer amerikanischen Sozietät tätig sind. Das sind Leute mit einem sehr hohen Ausbildungsstand und für einen Pastor ist das die Herausforderung, die eigene Verkündigung, auch die Predigten immer intellektuell anspruchsvoll zu gestalten und gleichzeitig die Kinder nicht zu vergessen.
Klingt nach einer tollen Aufgabe. Wir werden in dieser Woche noch Gelegenheit haben, ausführlich darüber zu sprechen, wie es zum Beispiel kam, dass Sie Pfarrer dieser Gemeinde wurden und wie das katholische Leben in Amerika aussieht. Jetzt gucken wir aber erstmal in den Text vom heutigen Tage. Wir hören jetzt gemeinsam an diesem Montag der Karwoche aus dem Johannesevangelium das Kapitel 12 und daraus die Verse 1 bis 11.
Domradio, das Wort.
Aus dem Johannesevangelium. 6 Tage vor dem Pascha-Fest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente, und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte: »Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben?« Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus erwiderte: »Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch.« Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten.
Dann schauen wir jetzt ausführlich rein in diesen heutigen Text aus der Heiligen Schrift, Herr Pfarrer Bock, in dieser Szene. Da salbt Maria Jesus die Füße und wir hören, das Öl sei kostbar. Und man fragt sich so ein bisschen, warum unterstützt Jesus eigentlich diese, wenn man es so nennen kann, Verschwendung von kostbarem Öl?
Sie haben einen richtigen Satz gesagt, wenn man es so nennen kann, denn der Begriff der Verschwendung taucht zwar bei den Synoptikern auf, also bei Markus, aber nicht im Johannesevangelium. Und ich frage mich natürlich, ob dieser Begriff der Verschwendung wirklich gerechtfertigt ist. Unter einer Verschwendung verstehe ich normalerweise, wenn man sinnlos Wasser in den Ausguss laufen lässt. Unter Verschwendung verstehe ich, wenn man Licht brennen lässt, ohne es nötig zu brauchen. Aber wenn einer Leistung, einer Gegenleistung gegenübersteht, wenn man etwas bekommt für das, was man gibt, dann kann ich schlecht von einer Verschwendung sprechen. Und wenn ich mich in diese Frau hineinversetze und wenn ich mir überlege, was sie da tut, steht sie natürlich vor Jesus auch als die Empfangende. Denn ich denke, dass in dieser Zeit eine Frau, die so etwas tut, ein Tabubruch begeht. Sie müssen sich die antike Welt so vorstellen, dass eine Frau nicht ohne weiteres Zugang zu einem Männerkreis hatte. Und in dem Augenblick, in dem sie dieses Tabu bricht, auf den Herrn zutritt, sind so manche antike Vorstellungen upside down auf den Kopf gestellt. Und sie tut das mit gutem Grund. Zum einen, weil sie ihre Identität natürlich als Frau von Jesus gestärkt bekommt. Wie oft hat Jesus die Nähe von Frauen gesucht und ihnen einen ganz anderen Stellenwert gegeben? Mhm. Und ich denke, auch in vielerlei Hinsicht diese Frau Ängste verliert in der Gegenwart von Jesus. Sie hat die Angst, natürlich den Herrn zu verlieren. Das kommt in ihren Tränen zum Ausdruck. Sie hat Angst, diese Gemeinschaft zu verlieren, die sie mit einem Mal gewinnt in dem Kreis der Jünger. Sie hat Angst davor, zurückzufallen in die alte Ausbeutung der Frau, in diese Unterdrückung der Frau und in diese mangelnde Gleichberechtigung der Frau. Und all diese Bedürfnisse, die sie da einbringt, kommen in dieser lieben Geste zum Ausdruck. Und deshalb ist auch Jesus selbst nicht derjenige, der hier den Begriff der Verschwendung einbringen würde. Mhm. Es ist für mich auch sehr bezeichnend, dass es ausgerechnet Judas ist, der hier meckert, der mit einem Mal von Verschwendung spricht oder eine andere Zweckbestimmung dieses Öls sich wünschen würde. Ich glaube, es ist fast eine Grundregel des Bösen, etwas vorzuwerfen einem Mitmenschen, das man selbst getan hat. Denn er wird ja in der Literatur ebenso wie in den Evangelien sehr schlecht gezeichnet als der Veruntreuende, der Dieb, der Bösartige. Und man darf auch nicht vergessen, dass das, was Judas plant, auch sehr egoistisch ist, denn es wird ihm vorgeworfen, das Geld veruntreut zu haben. Er würde vielleicht sogar dazu neigen, dieses Geld, wenn er das Nadenöl denn verwenden dürfte, gar nicht seiner Zweckbestimmung, den Armen zukommen zu lassen, sondern umgekehrt es wieder sehr eigensüchtig verwenden. Mhm. Und diese Frau salbt den Herrn auf den Tod. Sie nimmt etwas vorweg, was Jesus erleiden wird, diesen Tod. Sie vollzieht einen Teil des jüdischen Beerdigungsritus und damit ist auch das jüdische Gesetz durch diese Spende natürlich gewahrt. Der Begriff der Verschwendung, das ist demzufolge für mich ein sehr, sehr problematisches Wort in dem Kontext.
Wenn wir mal bei dieser Kostbarkeit des Öls bleiben, kann man mit diesem Text vielleicht am Ende die kostbaren Gewänder und Gefäße, die bei uns ja auch in der Liturgie Verwendung finden, begründen?
Die Frage für mich ist, wenn wir Liturgie feiern, ob wir hier uns selbst etwas Gutes tun oder ob wir bei der Art und Weise, wie wir Liturgie feiern, vor Gott treten, mit dem Bedürfnis, Gott zu feiern. Wenn ich jetzt in die Geschichte der Christenheit zurückblicke, hat es Momente gegeben, in denen die Liturgie sehr zurückgefahren wurde. Denken Sie an den Calvinismus, der sich klar gegen Bilder und überschwängliche Gewänder gewandt hat und allein den Gedanken gelten ließ, dass das Wort Gottes lehrhaft verkündet wird. Ich glaube, dass wir in unserer katholischen Tradition über diesen Ansatz hinaus von einer Feier unseres Glaubens sprechen. Ich glaube das, was ich feiern kann. Ich feiere das, was ich glaube. Und deshalb ist für mich eine anspruchsvolle Liturgie, eine festliche Liturgie, das, was ich den Menschen bieten kann, was die Menschen von der Kirche auch erwarten. Und der einzige Punkt, wo ich dann Verschwendung gelten lassen würde, ist, wenn ein Priester auf den Gedanken käme, diese Fülle und diese Pracht eines festlichen Gottesdienstes nur um seiner selbst willen zu feiern.
Pfarrer Christian Bock aus der katholischen deutschsprachigen Gemeinde in Washington sagt das. Auch morgen hören wir ihn, wenn er für uns den Text auslegt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gedanken heute.
Vielen Dank, Frau Tröster. Bis morgen. Tschüss.
Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.